Hallo, ich bin Martin Kloß vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Mitsubishi. Mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem, was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Mitsubishi Neufahrzeuge und wir nehmen Ihren Gebrauchten in Zahlung. Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Mörder und Verbrecher. Das sind immer Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, nichts zu tun haben wollen. Niemals würden wir uns freiwillig mit ihnen treffen, zusammen essen gehen oder gar zusammen wohnen. Aber es ist manchmal eben nicht ganz so einfach, sich abzugrenzen. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Mehr als 100 Frauen werden jedes Jahr von ihrem Partner ermordet. Und das nur in Deutschland. Femizid nennt sich das. Und in den vergangenen Jahren hat der Begriff an Bedeutung und an Beachtung gewonnen. Diese Zahlen bedeuten, so etwas geschieht alle 3 Tage. Ganz zu sprechen von den Gewalttaten, die nicht zum Tode führen. Da liegt die Anzahl deutlich drüber und die Dunkelziffer dürfte enorm sein. Und so kommt es, dass die Verbrecher, die Mörder, das Böse uns oftmals doch viel, viel näher sind, als wir uns das vorstellen können und als wir das möchten. Und darum geht es auch in unserem heutigen Fall, der aber weit über einen in Anführungszeichen einfachen Mord hinausgeht.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgrundtief. Hier bespreche ich wöchentlich einen neuen Kriminalfall aus unserer Region und stelle mit Erschrecken immer wieder fest, wie viel doch hier um uns herum in unserer aller Nachbarschaft so passiert. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und nehme euch heute mit nach Schlangenbad, einer kleinen Gemeinde im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis. Knapp 6.500 Einwohner und ein schönes Fleckchen Erde eigentlich. Mit Kurpark, Thermalbad und vielen Natur- und Wanderwegen lässt es sich gut aushalten. Und es geht den Einwohnern Schlangenbads scheinbar auch richtig gut dort, denn die Gemeinde weist einen Kaufkraftindex von 131% auf und ist damit nach Niedernhausen die Gemeinde mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen im Rheingau-Taunus-Kreis. Und das wird für unseren heutigen Fall auf jeden Fall auch noch einmal eine Rolle spielen. Wir gehen jetzt aber aus der Gemeinde Schlangenbad und lassen uns im Ortsteil Wambach nieder. Das liegt so im Norden, im Nordosten der Gemeinde, knapp 1000 Einwohner, also muss man nicht unbedingt kennen, sage ich mal, ohne das despektierlich zu meinen. Aber vielleicht ist es euch ja trotzdem ein Begriff, denn dort liegt der Kinderfreizeitpark Taunus Wunderland. Und in diesem kleinen Nest spielt unser heutiger Fall. Und er spielt im Jahr 2014. Alles fängt damit an, dass Helge seine Frau Britta bei der Polizei als vermisst meldet. Helge ist nicht sein richtiger Name und er wohnt mit seiner Frau Britta, verheiratet und ohne Kinder, in einem neu gebauten Haus im Norden von Wambach. Sie 37, er 38 und auf den ersten Blick sieht alles nach der perfekten Beziehung aus. Sie haben sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt, heiraten und führen ein luxuriöses Leben, kann man sagen. Helge hat mit dem Verkauf von, ja, schwierig zu erklären, E-Mail-Adressen zu Spam-Zwecken, sagen wir mal, einen großen Batzen Geld gemacht. Sie kaufen ein Grundstück, bauen in Wambach und Britta kündigt. Sie muss nun nicht mehr arbeiten, war zuvor am Flughafen in Frankfurt bei einer Fluggesellschaft tätig, aber jetzt hat sie Zeit, das Haus aufzuhübschen. Immer mehr, immer größer, immer luxuriöser, aber zufrieden wird sie irgendwie doch nie. Für die Nachbarn und anderen Bewohner, wie gesagt, man kennt sich, knapp 1000 Einwohner, sind die beiden aber immer so ein bisschen außen vor. Sie sollen sehr zurückgezogen leben und wortkarg sein. Britta wird als Perfektionistin beschrieben, das schlägt sich unter anderem und vor allem an der Gestaltung des Hauses und des Gartens nieder. Da war ihr nichts gut genug und alles immer im Wandel, immer noch schöner, neuer, teurer. Die beiden, Britta und ihr Mann, ein glückliches Paar, wohlhabend, neue, tolle Immobilie. Ja, perfekt eben. Bis Britta dann im Februar 2014 verschwindet. Helge ist da gerade auf Geschäftsreise. Er hält sich in Paris auf. Am 18. Februar haben die beiden noch Kontakt. Sie schreiben sich E-Mails. Dann hört Helge nichts mehr von seiner Frau. Sie antwortet nicht und er kann sie auch nicht anders erreichen. Am 20. Februar, also 2 Tage nachdem Britta zuletzt eine E-Mail geschrieben hat, kommt Helge dann von der Dienstreise nach Hause. Er betritt das gemeinsame Haus und dort findet er nichts. Alles ist so, wie es war, als er nach Frankreich aufgebrochen ist, außer Britta, denn die ist nicht da, er kann sie nicht finden. Helge sucht in dem Anwesen nach Hinweisen auf den Verbleib seiner Frau, aber er wird nicht fündig. bis er dann feststellt, ihre Wanderschuhe fehlen. Und halt auch so Outdoor-Kleidung. Es scheint also zu diesem Zeitpunkt so zu sein, dass Britta zu einer Wanderung aufgebrochen ist. Der Wald ist nicht weit, viele Wanderwege in der Umgebung, wie gesagt, abwegig ist das nicht, aber warum hat sie ihm nicht Bescheid gesagt? Vielleicht hat sie sich unterwegs verletzt und kommt nicht mehr weiter oder noch schlimmer, vielleicht hat ihr jemand etwas angetan. Also geht Helge zur Polizei und meldet seine Frau vermisst. Und so wird dann auch nach ihr gesucht, nicht nur von der Polizei, sondern auch der Bevölkerung. Vermisstenanzeigen gehen raus, ihr Foto geht in den sozialen Netzwerken umher. Alle fragen sich, wo ist Britta? Zuletzt gesehen wird die Frau am Nachmittag des 16. Februars. Da ist sie bei ihren Eltern, die im Rhein-Main-Gebiet leben. Auch Helge war dabei. Brittas Eltern ist dabei nichts aufgefallen. Nichts war anders als sonst, nichts auffällig oder komisch. Irgendwann haben sich die beiden dann verabschiedet und sind gemeinsam und in einem Auto davongefahren. Die Polizei sucht aber nicht nur, die Kriminalpolizei in diesem Fall ermittelt auch. Dabei ergeben sich Hinweise darauf, dass Britta gesundheitliche Probleme haben können, die zunächst nicht weiter bezeichnet werden. Man kann dadurch auch nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Also Spürhunde, Suchtrupps aus Polizei und Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber mit Wärmekamera, das ganz große Besteck wird aufgetischt. Eben das, was man in solchen Situationen braucht. Unwegsames Gelände, bewaldete Gebiete, aber damit kennen sich die Einsatzkräfte in der Region ja aus. Man sucht zuvor natürlich auch nach Spuren an der Villa des Paares. Denn wenn dort etwas gefunden wird, was auf eine Entführung, einen Einbruch oder sowas in der Art hindeutet, dann muss man natürlich nicht primär den an das Haus angrenzenden Wald durchkämmen. Aber an der Immobilie ist absolut nichts zu finden. Und auch Tage später kann die Polizei, Zitat, absolut keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Auch eine Woche später sind die Meldungen, die noch über den Fall in den Zeitungen oder online erscheinen, eher ja sowas wie Arbeitsnachweise der Polizei. Gespickt mit ein bisschen wir wissen nicht, wo sie ist und einer erneuten Personenbeschreibung. Menschen können doch nicht so einfach verschwinden. Irgendjemand wird doch wohl irgendetwas davon mitbekommen haben. Aber dann nimmt der Vermisstenfall eine spektakuläre Wendung. Die Polizei sucht nun nicht nach Spuren auf Wanderwegen im Wald oder sonst wo, sondern ganz nah an Britta. Ihr Ehemann gerät in das Visier der Ermittler. Aber Moment, zurück. Der hat ja eigentlich ein Alibi. Wie schon gesagt, war Helge auf Geschäftsreise, als er zuletzt mit seiner Frau Kontakt hatte. Das wird auch überprüft und das stimmt auch. Am 18. Februar, als er die letzte Mail von Britta bekommt, da ist er auf Geschäftsreise. Frankreich, da ist er in Paris. Er hat damit ein wasserdichtes Alibi. Das gilt allerdings nur, wenn die Mail auch wirklich von seiner Frau geschrieben wurde. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal kompliziert, also beginnen wir noch ein Stück weiter vorne. Die Polizei hat sich diese letzte Mail ganz genau angeschaut und dabei haben sie festgestellt, dass damit was nicht stimmt. Sie analysieren die Gerätedaten, den Mail-Account und herauskommt, Brittas Laptop ist nicht bei Britta gewesen, sondern bei Helge. Er hat den Computer seiner Frau an sich genommen, um eben genau das zu tun, E-Mails zu schreiben oder genauer gesagt E-Mail-Verkehr vorzutäuschen. Denn wenn es Mails an ihn vermeintlich von seiner Frau gibt, die dann aufhören, wenn er gar nicht in Deutschland ist, dann spricht das ja eigentlich dafür, dass da irgendwas passiert ist, als er auf Geschäftsreise war. Dass er sich diese E-Mails selbst schreibt, das ist, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich komisch. Und da braucht es jetzt auch nicht allzu viel Fantasie, um die Absicht dahinter herauszufinden, beziehungsweise herauszufinden, warum Helge plötzlich unter Mordverdacht steht. Hat er Britta schon vor seiner Abreise umgebracht, einen lebendigen Kontakt mit ihr vorgegaukelt, um dann, völlig überrascht, versteht sich, festzustellen, huch, die ist ja gar nicht mehr zu Hause, als er von seiner Reise zurückkehrt. Ich muss zugeben, das klingt erstmal nach einer ja recht weit hergeholten Theorie. Aber diese, nennen wir es mal, manipulierten Mails, denen muss die Polizei ja nachgehen. Und noch relativ am Anfang, als diese Wende in dem Fall publik wird, kommt Helge in Untersuchungshaft. Es sind für die Öffentlichkeit erst einmal nur Verdachtsmomente, so kommuniziert das die Polizei. Die Details, die wir an dieser Stelle im Podcast schon erfahren, von denen weiß da noch niemand etwas. Weiter kommuniziert die Polizei, dass diese Verdachtsmomente darauf hindeuten, dass das Verschwinden der 37-jährigen Wambacherin durch ein Fremdverschulden verursacht worden sein könnte. Es zeigt sich, dass der Ehemann nicht nur die Mails verschickt hat, also den Kontakt vorgetäuscht hat, sondern auch WhatsApp von seinem Telefon gelöscht hat. Man konnte die Konversationen allerdings trotzdem rekonstruieren, denn die Daten waren auf einem Server als Backup gesichert. Und da hat man dann zwar nichts in Bezug auf das Verschwinden bzw. das mögliche Verbrechen in diesem Fall gefunden, aber einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Ehe der beiden doch nicht so bilderbuchhaft war. Schon seit längerer Zeit hat Helge Kontakt zu anderen Frauen gesucht. Gefunden hat er ihn auch über diverse Dating-Portale und dann, so scheint es, gingen die Gespräche über den Messenger weiter. Und Helge kommt nicht nur in U-Haft, er wird natürlich auch befragt. Wie kann das sein? Wie war es wirklich? Und bei der Polizei gibt er an, dass er Britta zuletzt am Sonntagabend, den 16. Februar, gesehen haben will. Sie seien mit dem Auto an das Rheinufer in Eltville gefahren, so im Bereich der Burg Krass. Ein schönes Plätzchen eigentlich. Aber gegen Mitternacht sei sie dann auf und davon, weggelaufen. Aber warum? Angeblich, so schildert der Ehemann das, will sie sich nach einem Streit das Leben nehmen. Warum hat er sie gehen lassen und warum hat kein Zeuge davon etwas mitbekommen? Weder von dem Suizidversuch noch überhaupt von der Präsenz der beiden am Rheinufer. Die Polizei sucht lange nach Zeugen, beschreibt das Paar, beschreibt beide Autos der Eheleute, aber niemand hat etwas gesehen. Dass der Mann aber nun bei der Polizei eine zweite, eine andere Version der Geschehnisse rund um das Verschwinden seiner Frau auftischt, das macht ihn natürlich nicht gerade glaubwürdiger. Was soll denn dort am Rheinufer passiert sein? Wenn es ein Suizid war, warum sollte er nicht sofort versuchen, ihr hinterherzuhechten? Warum kein Notarzt? Warum keine Polizei? Das erscheint irgendwie erstmal alles ziemlich unschlüssig und unlogisch. Helge selbst sagt bei der Polizei, er hat damals unter Schock gestanden. Selbst in den Rhein springen kommt da außerdem nicht in Frage, weil er ja so ein schlechter Schwimmer ist. Also, ich weiß ja nicht. Zusammengefasst also, viele offene Fragen zu diesem Zeitpunkt und die drängendste, sollte Britta wirklich einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein, wo ist ihre Leiche? Und es wird ermittelt. Und zumindest einen Hinweis darauf, wann Britta zum letzten Mal das Haus verlassen hat, erhoffen sich die Beamten, als sie die Überwachungskameras am Hauseingang des Paares entdecken. Drei Linsen sind insgesamt auf das Grundstück gerichtet, drei Linsen, denen nichts entgeht. Die Aufnahmen werden gespeichert und lassen sich eigentlich ziemlich leicht wieder abrufen und vielleicht findet sich ja darauf ein Hinweis oder sogar ein Beweis. Ich habe gesagt, sie lassen sich eigentlich ziemlich leicht abrufen, denn in diesem Fall fehlen entscheidende Szenen. Jemand hat die Aufzeichnungen gelöscht und das Überwachungssystem sozusagen auf Werkseinstellungen in den Ursprungszustand zurückgesetzt. Und auch das ein Indiz, das eher gegen den Ehemann spricht. Denn wer sonst sollte wissen, wo man was wie löschen muss, um Beweise zu vernichten? Das Problem, also für Helge zumindest, ist, dass die Aufnahmen nicht endgültig gelöscht wurden. Ein Ermittler beschreibt das in etwa so. Die Dateien hat der Mann unsichtbar gemacht, sie aber nicht gelöscht. Und Unsichtbares sichtbar zu machen, stellt die Beteiligten vor keine allzu großen Probleme. Wohl aber der ganze Datenwust, der dabei entsteht. Denn die Aufzeichnungsdateien sind kreuz und quer mit falschen Daten und es sind einfach Stunden an Material, die sich nicht etwa ganz praktisch nach Datum und Zeit sortieren lassen, sondern das muss alles manuell gesichtet und ausgewertet werden. Und dann plötzlich Bingo. Die Aufzeichnung vom Abend des 16. Februars 2014. Man sieht Britta. Es ist 21.13 Uhr und sie verlässt das Haus. Aber sie kommt wieder, denn sie hat nur kurz den Müll rausgebracht. Wieder sieht man sie diesmal auf den Weg vom Hof ins Haus zurück. Die Tür schließt sich und danach wird man sie nie wiedersehen. Und was heißt das jetzt für uns, für unseren Fall? Da tun sich ja mehrere Szenarien auf. Unwahrscheinlich ist, dass sie das Haus auf eine andere Art und Weise durch irgendein Fenster oder so verlassen hat. Man kann also annehmen, dass ihr im Haus etwas passiert ist. Das Problem ist, das Haus wurde ja bereits abgesucht und da hat man keine Spur von der 37-Jährigen gefunden. Aber auch die weiteren Bilder der Überwachungskamera geben keinen Aufschluss darüber, dass die Frau aus dem Haus, ja, ich sag mal, abtransportiert wurde. Zusammengefasst also, ja, ein weiterer kleiner Hinweis, aber gleichzeitig auch wieder viele Fragen, die sich dadurch jetzt wieder stellen. Eines kann man schon mal festhalten bis hierhin, Helge scheint in allen diesen Erzählsträngen hier eiskalt zu sein. Überwachungskameraaufnahmen löschen, WhatsApp löschen, per E-Mail Lebenszeichen senden, im Namen von Britta, obwohl die zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon gar nicht mehr am Leben ist. Das zeigt auch, dass Ermittler es nicht mehr wie früher nur noch mit Fingerabdrücken und Spuren zu tun haben, sondern in der digitalen Welt gibt es für sie so viel mehr an Ansätzen als bei einigen unserer älteren Fälle. Aber auch das gehört zu den zwei Seiten dieser Medaille. Auch für die Täter bietet die rasant fortschreitende technische Entwicklung natürlich immer wieder neue Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen, aber auch diese zu verschleiern. Egal wie man es dreht und wendet, zum jetzigen Zeitpunkt sprechen zwar einige Indizien für Helga als Täter, nachweisen kann man dem Mann aber nichts. Ich reiße das hier nochmal kurz ab. Gefakter E-Mail-Kontakt, Vermisstenmeldung, die er dann wieder revidiert und sagt, Britta ist in den Rhein gesprungen, er unter Schock. WhatsApp gelöscht, weil er da mit anderen Frauen Kontakt hatte, Überwachungskameras manipuliert. Das ist schon wirklich nicht wenig, wenn man ehrlich ist. Auch hat er, das war ja die erste Version mit dem Wandern, hat er die Schuhe und die Jacke seiner Frau entsorgt. Die Jacke, das sagt er der Polizei auch, die hat er dann in einen Mülleimer in einem Parkhaus geschmissen. Angeblich, nachdem seine Frau in den Rhein gegangen ist. Und auch das sieht doch eher nach Spurenverwischen als nach Verzweiflung oder nach Trauern aus. Klar, jeder geht anders mit solchen Ereignissen, mit einem Schock um, aber das ist doch schon eher komisch. Also gilt für die Polizei nochmal hin da. Auspressen, was weiß er? Vielleicht bekommen wir ja ein Geständnis aus ihm heraus, aber als die Beamten zu ihm fahren, um ihn zu vernehmen, da will sich Helge gerade das Leben nehmen. Weiterer Akt im großen Schauspiel oder Verzweiflung, das vermag da erstmal niemand zu sagen. Der Staatsanwaltschaft reichen diese Indizien. Es dauert etwas, wir sind mittlerweile im August 2014, da erhebt sie Anklage. Ja, die muss noch zugelassen werden, aber Helge soll sich vor Gericht wegen Totschlags verantworten. Ein halbes Jahr lang ist seine Frau Britta nun verschwunden und egal wie er das angestellt hat, man will ihn vor Gericht sehen. Man will wissen, warum und vor allem will man herausfinden, was mit seiner Frau und ihrer Leiche passiert ist. Es sind noch so viele Versionen denkbar, aber Gewissheit hat noch niemand. Es werden dann auch mehrere Szenarien durchgegangen, wie Britta eigentlich ums Leben gekommen ist. Und das ist vor allem auch für ihre Eltern eine, das kann man sich ja vorstellen, total schwere Zeit. Aber es ist, wie es ist. Alle Geschehensabläufe bleiben erstmal mehr oder weniger im Bereich der Spekulation. Man kann sich auch vorstellen, dass es ein Unfall gar nicht gewollt oder im Bereich der Notwehr irgendwo passiert sein könnte. Und so erdrückend diese Indizien jetzt auf uns hier wirken mögen, das Gericht weist die Klage ab. Denen reichen die nämlich noch nicht und es lässt sich aufgrund dieser Hinweise hier kein Verfahren eröffnen. Und nicht nur das, Helge wird nach dem Abweisen der Anklage auch noch aus der U-Haft entlassen. Nach nur mehr 6 Monaten und das ist für alle Beteiligten ein schwerer Schlag. Ich habe es eben schon mal angerissen, vor allem die Eltern nimmt das im Dezember 2014 natürlich alles ziemlich mit. Sie sind nämlich überzeugt davon, dass der Schwiegersohn der Täter ist. Sie legen sofort eine Beschwerde gegen die Entscheidung aus Wiesbaden ein und werden damit auch noch Erfolg haben, wie sich zeigen wird. Denn nur einen Monat später wendet sich das Blatt. Im Januar 2015 entscheidet das Frankfurter Oberlandesgericht nun doch gegen den Ehemann vorzugehen, beziehungsweise Helge vor Gericht sehen zu wollen. Konkret werfen sie dem 39-Jährigen vor, seine Frau getötet zu haben. Vorsätzlich. Ein mögliches Motiv könnte etwa sein, dass Britta von einer seiner Affären etwas mitbekommen hat. Neue Indizien oder gar Beweise gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Noch immer fehlen Spuren und vor allem noch immer fehlt die Leiche. Und der Hauptverdächtige. Der hat nämlich zwischenzeitlich das gemeinsame Haus in Wambach verkauft und das Land verlassen und ist nach Belgien geflüchtet. Alles weg also. Nicht nur eigentlich mal der Hauptverdächtige, auch das Haus verkauft. Alle persönlichen Gegenstände seiner Frau verkauft. Nichts erinnert mehr an ihn und Britta im beschaulichen Wambach. In Brüssel, da hat er ein neues Apartment bezogen. Man spricht von einer sehr hohen Miete. Will er damit einfach nur einen Neuanfang? Die schreckliche Vergangenheit und alles Geschehene hinter sich lassen? Oder war das alles geplant? Für Letzteres spricht, dass Helge am Tag nach Brittas Verschwinden einen ziemlich dicken Batzen Geld von ihrem Konto umgebucht hat. Auf sein eigenes. Und der krumme Restbetrag auf dem privaten Girokonto seiner Frau, ein bisschen mehr als 1000 Euro, den hat er dann abgehoben und eingesteckt. 2 Tage später, das kann die Polizei rekonstruieren, hat Helge mehr oder weniger exakt diesen Betrag ausgegeben. In Paris, bei einer Prostituierten. Helge hat wohl eine Generalvollmacht für die Konten seiner Frau. Bei dem späteren Gerichtsprozess ist dann sogar die Rede von den konkreten Summen, die da hin und her gehen. Das sind neben den 1000 Euro in bar, die er bei einer Bank in der Wiesbadener Schulgasse abhebt, 4.500 Euro nochmal auf sein Konto und dann, als er aus der U-Haft kommt, nochmal weitere Beträge und nochmal Bargeldabhebung in Höhe von insgesamt 53.000 Euro. Ähnlich wie bei den weggeworfenen Klamotten in einer Mülltonne eines Parkhauses kann man sagen, ja, jeder geht anders mit solchen Ereignissen um. Aber so Verhält sich so ein trauernder Ehemann, so am Boden zerstört, dass er sich das Leben nehmen will? Jedenfalls stoppt Helge zweimal auf seiner Fahrt nach Paris. Einmal für etwa eine halbe Stunde, dann ein weiteres Mal, aber nur kurz. Er hält an, um sich in Paris eine Prostituierte zu buchen und gleichzeitig verabredet er sich mit einer anderen Frau für das kommende Wochenende. Auch hier, ich erspare mir jetzt mal die Frage, ob das ein Verhalten ist, wenn die eigene Frau vermisst wird, aber gut. Was aber macht Helge, als er zum ersten Mal anhält? Hat er seine Frau im Kofferraum? Hat er sie da irgendwo abgeladen und entsorgt? Das will auch die Polizei herausfinden und Helges Auto wird ganz genau untersucht. Zentimeter für Zentimeter schauen sich die Beamten an. Jedes Detail kann in so einem Fall wichtig sein, auch wenn es auf den ersten Blick völlig bedeutungslos erscheint. Denn man findet dann ja auch etwas. In Helges Auto werden Blutspuren gefunden. Das würde die Theorie stützen, die wir gerade mal kurz angerissen hatten, die tote Frau im Kofferraum transportiert. Aber auch dafür findet der Verdächtige eine Erklärung. Britta hatte mal wieder im Garten irgendwas gearbeitet und wollte dann den Grünschnitt entsorgen, mit dem Auto wegbringen und dabei hatte sie sich wohl geschnitten. Daher also ihr Blut im Wagen. Die Polizei sucht nun auch beide Orte ab, an denen Helge auf der Fahrt nach Paris angehalten hat. Aber weder dort noch in der unmittelbaren Umgebung werden sie fündig. Aber irgendwo müssen sie ja ansetzen. Man ist sich eigentlich ziemlich sicher, mit dem Ehemann den richtigen zu haben, aber es fehlt allein der Nachweis der Tat. Keine Beweise. Aber dann springt den Ermittlern eine Kontobewegung ins Auge, die ganz interessant sein könnte. Jetzt erst verbucht worden, aber von dem Einkauf, der am Tag getätigt wurde, nachdem Britta zum letzten Mal lebend gesehen worden ist. Und dieser Einkauf ist in einem Baumarkt erfolgt in Mainz-Kastell. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was heute doch so alles möglich ist und über Daten und Technik und so weiter. Fakt ist, man kann das noch sehen, was genau dort gekauft worden ist. Und das ist der nächste Punkt auf der langen Liste an Indizien, die für Helge als Täter sprechen. Er hat dort ein Multitool gekauft. Das sind elektrische Werkzeuge, an denen man vorne die Spitzen austauschen kann. Damit lässt sich sägen, trennen, schleifen und so weiter, eben je nach Aufsatz, der da gerade dran ist. Und dazu wurden in dem Baumarkt noch zwei Eimer aus Zink gekauft. Die sind feuerfest und ein richtig krasses Reinigungsmittel ist auch noch über die Theke gegangen, die volle Chemiekeule also. Und was heißt das jetzt? Sowas kann natürlich auch immer Zufall sein und Experten sagen auch, mit so einem Multitool, da lassen sich vielleicht harte Stoffe, also Knochen, wenn wir jetzt mal beim menschlichen Körper bleiben, mit zerteilen. Um durch Haut, Gewebe und Muskeln zu schneiden, sind diese Dinger aber eher ungeeignet. Und hier kommt jetzt eine ganze Portion Glück ins Spiel. Wie man herausgefunden hat, hat sich Helge bei seinem Schwiegervater, also dem Vater der Frau, die er wohl getötet hat, mal ein Multitool ausgeliehen. Und zwar genau das, was er auch in dem Kasteller Baumarkt gekauft hat. Und scheinbar war der Plan dahinter dann so. Das andere Werkzeug, also mit dem Gewebe und so weiter zertrennt werden konnte, das hat er entsorgt. Und er hatte wohl gedacht, auch das benutzte Multitool entsorgt zu haben und das saubere, neu gekaufte aufgehoben zu haben. Denn das hatte der Schwiegervater ihm ja geliehen, also bekommt er das auch wieder zurück. Aber da hat er einen Fehler gemacht. Er hat das Ungenutzte mitgenommen und das, was wirklich nach der Tat zum Einsatz kam, das hat er nicht entsorgt. Es wird dann gründlich untersucht. Dafür gibt es ja Experten, Molekularbiologen unter anderem, die sich um so etwas kümmern. Und es ist dann auch kein allzu kompliziertes Unterfangen, auf dem Werkzeug ja, sagen wir mal, interessante Spuren zu finden. Genauer gesagt Blut. Und das hat Helge schon versucht, da ganz gut sauber zu bekommen, aber ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, in die Richtung, von der das Werkzeug angefasst wird, ist so ein kleiner Schutz montiert. Also damit man mit der Hand nicht vorne in den Bereich kommt, wo es gefährlich wird. Und unter diesem Schutz findet man Blut. Der Rest, also alles, was relativ leicht zugänglich war, ist ziemlich aufwendig gereinigt worden. Man findet dann aber auch so rote Verfärbungen in den Ritzen und in den Vertiefungen, also ja, schlampig gearbeitet beim Saubermachen, würde ich mal sagen. Was wird also gemacht? Die rötlichen Verfärbungen werden abgetragen und dann ins Labor geschickt. Und genau das macht man hier in diesem Fall. Sehr schnell kann man dann rausfinden, dass es sich dabei tatsächlich um Menschenblut handelt. Und in dieser Menge, da würde jetzt eine Ausrede von einem Unfall, man hat sich versehentlich geschnitten, auch nicht mehr funktionieren. Also da wurde schon ordentlich was gefunden. Das Problem ist aber jetzt, wie kann man überprüfen, von wem das Blut stammt? Normalerweise gar kein Problem. DNA extrahieren, die der zu überprüfenden Person auch und im besten Fall ein Matching, dann ist die Sache klar. Wenn die Person, die zu überprüfen ist, aber spurlos verschwunden ist, dann wird es schon komplizierter. Ohne da jetzt den Spannungsbogen noch weiter aufzubauen, in unserem Fall gab es dann auch noch eine recht unkomplizierte Lösung, denn man hatte noch die Zahnbürste der Toten, um dort DNA rauszuziehen und zu vergleichen. Das Ergebnis? An dem Schneidewerkzeug, dem Multitool, da fanden sich überall Spritzer von Brittas Blut. Das sind weitere Spuren, die Helge in dem Fall belasten. Zumal dann auch sogenannte Mischspuren gefunden werden. Also nicht nur von Britta, sondern auch von ihrem Ehemann. Noch immer kann man, ich sag mal, wenn man jetzt blindes Wohlwollen in sich trägt, auch sagen, ja klar, das Gerät haben sie ja vielleicht auch beide genutzt und wieso sollte dann nicht DNA-Spuren von beiden daran zu finden sein? Wird bei Werkzeugen bei dir und mir zu Hause ja vielleicht auch nicht anders sein. Aber als dann neuere Spuren und Beweismittel auftauchen, scheint es, als habe Helge das Multitool für einen ganz bestimmten Zweck gekauft. Denn 8 Tage, bevor man Britta zum letzten Mal gesehen hat, am 8. Februar 2014, da sucht er im Internet nach verräterischen Begriffen. Die Kombination aus den Worten Knochen und zersägen, das spricht wirklich für sich. Und ein Rechtsmediziner schaut sich dann auch das Spurenmuster auf dem Multitool mal genauer an. Und auch hier passt das Urteil ins Bild, denn der erklärt, dass das Spurenbild der Blutspritzer die Schlussfolgerung zulässt, dass es beim Durchtrennen von Knochen entstanden sein könnte. Es werden dann auch entsprechende Versuche gemacht, um das zu bestätigen. Und das Fazit lautet dann, dieses Tool ist ungeeignet für das Zitat Zerteilen eines Vollkörpers. Aber das hatten wir ja schon vorher besprochen, dass so ein Tool alleine nicht ausreicht, um einen Menschen wirklich zu zerteilen. Und dann ist da auch noch die Frage nach dem Blut. Auf der einen Seite, ja, die Blutspritze auf dem Werkzeug. Dazu wird gesagt, dass man erkennen kann, dass das Gerät danach versucht wurde zu reinigen. Versucht, weil man ja eben noch einiges an Blut gefunden hat, aber auf der anderen Seite eben nicht alles, beziehungsweise nicht genug. Der Gutachter spricht davon, dass wenn wirklich eine Leiche oder ein Körper allgemein zerteilt wird, dann entsteht ein riesengroßer Blutsee. Und dass Helge in der Lage war, den Raum oder den Bereich im Haus so zu reinigen, dass man hinterher gar nichts findet, das hält er für unwahrscheinlich. Denn zur Erinnerung, aufgrund der Aufnahme der Überwachungskamera geht man eben davon aus, dass die Tat im Haus passiert sein muss. Extrem blutbesudelt muss man sein, wenn man so eine Tat begeht. Auch das wurde hier nochmal deutlich. Und da kommt Zement-Schleierentferner ins Spiel. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das ist dieses Reinigungsmittel, von dem ich eben gesprochen habe, was man eben auch noch auf dem Kassenzettel gefunden hat. Und auch das Reinigungsmittel findet man bei Helge. Man kann zwar nicht nachweisen, dass damit im Haus des Paares etwas gesäubert wurde, aber, so sagt der Molekularbiologe, damit lassen sich Blutspuren so auflösen, dass sie nicht mehr nachweisbar sind. Vielleicht hängt diese Reinheit auch mit dem Vlies zusammen, das die Ermittler finden. Malervlies, also so ein recht dicker, saugfähiger Stoff, der normalerweise dafür sorgt, dass bei Malerarbeiten der Boden vor Farbe geschützt bleibt. Farbkleckse und Spritzer, gilt das auch für Blutkleckse und Spritzer? Das ist eine der vielen Möglichkeiten, die man sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann und die in Frage kommen. Und es ist eine, die die Ermittler für sehr wahrscheinlich halten. Und wo wir eben noch bei den gesuchten Begriffen von Knochen und Zersägen waren, Helge hat noch andere Dinge gesucht. Zum Beispiel nach dem Begriff Würgegriff. Und das 2 Tage vor dem 16. Februar, den man ja mittlerweile nach allen Indizien ja als Todestag von Britta annehmen kann. Um 21.30 Uhr, 2 Tage vor dem Verschwinden seiner Frau, sucht der Mann nach solchen Begriffen. Auch hier eigentlich nicht viel Spielraum für Interpretationen. Weitere belastende digitale Spuren werden dann vor Gericht ausgebreitet. Spuren, die zeigen sollen, dieser nette Mann, Helge, den alle als so freundlich, so kümmernd und warm beschreiben, eigentlich ein eiskalter Typ ist. Rund um den angenommenen Todestag seiner Britta herum meldet er sich in etlichen Datingforen an. Auf 4 Dating-Seiten gleichzeitig ist er angemeldet, sucht nach Frauen und nach Sex. Gleichzeitig wird deutlich, er bereitet sein neues Leben vor. Firma auflösen, Haus verkaufen, Kredit ablösen, das passt alles ins Bild. Gleichzeitig schreibt er auch schon während der Ehe mit anderen Frauen. Am 16. Februar wünscht er einer Fremden per SMS einen guten Morgen, schöne Frau, und einer anderen kurz vor Mitternacht schöne Träume. Ein Albtraum. Die 2 Gesichter dieses Mannes bilden sich immer deutlicher ab. Ich hätte es super spannend gefunden, da mal einen Fachmann oder Fachfrau draufblicken zu lassen. Was ist Helge für ein Typ? Ein Therapeut, eine Psychiaterin? Sowas wäre sicherlich spannend. Und klar, das macht man auch in diesem Fall, aber so richtig aufschlussreich ist das Ganze nicht. Vielmehr wird die Sachverständige, eine erfahrene Frau ihres Faches, mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, in der Presse zerrupft. zu sehr am Angeklagten, zu wenig Aufklärung. So erklärt sie vor Gericht, dass Helge extrem unter dem Verlust leidet. Er wirkt schwer traumatisiert und nicht, als ob er nur simuliert. Ob die Suizidversuche, die laut einem Gutachter allesamt nicht zum Tode hätten führen können, nun so gewollt waren oder ein reines Täuschungsmanöver, das vermag sich nicht zu klären. Auch nicht, ob er deswegen als Täter ausscheidet. Es ist quasi egal, ob er seine Frau getötet hat oder sie ihm weggerissen wurde. Die Trauer über den Verlust, die sei ganz real. Und diese sexuellen Ausschweifungen nach der mutmaßlichen Tat, also die Prostituierten etwa oder auch das liest man bei Gericht vor, die vielen Pornoseiten, auf denen sich der Angeklagte danach tummelt, das sei so eine Art Bewältigungsstrategie für ihn, um das alles zu verkraften, so wie andere dann vielleicht zur Flasche greifen, spielsüchtig werden oder sich im Sport austoben. Also keine grauenvollen Abgründe, die sich auftun, keine schwere Kindheit oder was auch immer. Helge wird als ehrgeizig, zielstrebig und arrogant beschrieben. Er legt Wert auf Ordnung, kann auch richtig höflich und zuvorkommend sein und vor allem, das sagen viele, auch richtig liebevoll im Umgang mit seiner Ehefrau. Aber das hilft ja alles nichts, denn die Indizien verdichten sich ja immer mehr und sprechen immer deutlicher gegen den Ehemann der Verschwundenen. Und dass man hier auch immer noch von der Verschwundenen spricht und von einem Mord ausgeht, das zeigt doch noch einmal mehr, wie ungewöhnlich dieser Fall doch ist. Es ist ein Mord ohne Leiche, so wie es ihn immer mal wieder gibt. Nicht oft, aber dennoch keine Seltenheit. Und es ist ja auch so, dass die Leiche von Britta bis zum heutigen Tag nicht gefunden werden konnte. Besonders furchtbar ist das für die Eltern. Das betonen sie auch immer wieder während des Prozesses. Auch sie treibt die Frage um, wo ist Britta? Wo sind ihre Überreste? Eine sehr, sehr quälende Ungewissheit muss das sein. Und auch wenn sie das gar immer wieder betonen, wirklich vorstellen, kann man sich das als Unbeteiligter ja gar nicht. Und genauso wie eine Gutachterin einen intensiven Blick auf den Angeklagten wirft, wird natürlich auch das Opfer beleuchtet. Könnte an der zugegeben mittlerweile überhaupt nicht mehr plausibel klingenden Suizidtheorie des Ehemanns irgendetwas dran sein? Wir können das hier relativ kurz fassen und sagen, nein, eigentlich nicht. Die Gutachterin sagt wörtlich, sie gehöre zu keiner der Hochrisikogruppen für Suizidalität. Punkt. Ja, ziemlich klar und eindeutig also. Und auch auf den Suizid und die Möglichkeiten dazu sagt sie, dass das doch alles relativ fern liegt. Natürlich, sie kann diese Aussagen nur aus einer Analyse von Beschreibungen und Erzählungen anfertigen, aber die Gutachterin ist sich ihrer Sache aufgrund der, nennen wir es mal, Datenlage schon sicher. Und für die Eltern von Britta ist auch das ein ganz wichtiger Punkt. Es ist wie eine Rehabilitierung für das Opfer, für ihre Tochter. Und eine Absage für das Konstrukt dieser, sie ist in den Rhein gegangen, Theorie ihres Ehemanns. Und für das Gericht kommt damit ein sehr langer Prozess der Beweisaufnahme zu einem Ende. Beweisaufnahme nennt man das zwar, aber konkrete Beweise fehlen ja hier. Es ist ein reiner Indizienprozess, aber lasst uns, bevor wir uns mit der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage beschäftigen, noch einmal zusammenfassen, welche Indizien das sind, um die es dann vor Gericht immer wieder geht. Ich liste jetzt einfach mal auf, ohne weiter zu werten oder einzuordnen, aber Helge hat zunächst einmal sich selbst E-Mails vom Computer seiner Frau geschrieben und die wiederum beantwortet und so weiter, mit dem Ziel, Brittas Lebendigkeit vorzutäuschen. Dann gibt es die vertauschten Festplatten der Videoüberwachung, die Manipulation daran, WhatsApp gelöscht, unglaublich viele Kontakte zu anderen Frauen, Dating-Apps und so weiter. Dann die Aussage, die Frau sei gar nicht vermisst, sondern sei mit Suizidabsicht in den Rhein gegangen. Er aber nicht hinterher und auch viel zu spät die Polizei verständigt, wie gesagt, mit einer ganz anderen Geschichte zunächst. Und auch keine Intervention als Suchtrupps zu Land und zur Luft die Wälder abgesucht haben. Es geht dann weiter mit der Reise nach Frankreich, die Besuche bei Prostituierten, die verdächtigen Suchbegriffe. Darunter fanden sich übrigens neben Knochen und Zerteilen auch sowas wie Erwürgen und Angriff in die Richtung. Ganz interessant, auch Scheidung und Vermögensaufteilung wurden gegoogelt und das Bild, das sich nun ergibt, wird nach und nach immer klarer. Die Schlinge um ihn zieht sich immer enger. Blut seiner Frau im Kofferraum, Blut am Multitool, der Kauf von krassen Reinigungsmitteln, das alles verdichtet sich. Wieder und wieder schauen sich die Ermittler auch die letzten Aufnahmen von Britta an. Wie sie zur Mülltonne und dann wieder ins Haus geht. Passiert an diesem Tag noch mehr? Normalerweise ist auf den Aufnahmen so ab etwa 21.30 Uhr immer zu sehen, alle Lichter sind aus. An diesem Abend aber ist es ein ständiges An und Aus, was man da beobachten kann. Vor allem aus dem Hauswirtschaftsraum leuchtet es wieder und wieder und da scheint irgendwas los zu sein. Gegen 3.30 Uhr verlässt Helge mit seinem Audi A8 das Grundstück. Reicht diese Zeit, um eine Leiche zu zerteilen? Viel wichtiger aber, reichen alle diese Indizien, um Helge des Mordes verurteilen zu können. Die Staatsanwaltschaft sagt, ja, so ist es. Nach 30 Tagen der Beweisaufnahme steht für sie Ende Februar 2016 zweifelsfrei fest, dass der mittlerweile 40-jährige Helge seine Frau Britta am 16. Februar 2014 in ihrem gemeinsamen Haus getötet hat. Ein besonders schwerer Fall des Totschlags, der in der Nähe von mindestens zwei Mordmerkmalen anzusiedeln sei, wie die Staatsanwaltschaft sagt. Und zwar sind das Habgier und niedrige Beweggründe. Gefordert wird dafür lebenslänglich. Ein ganzes Motivbündel fällt der Staatsanwaltschaft auf. Im Vordergrund der Gedanke, ich muss meine Frau loswerden. Und dann hat er sie zerstückelt und wie Müll entsorgt. Dazu kommen finanzielle Motive, das geplünderte Konto, die falschen Spuren, die vielen Lügen, eine grausame Tat. Und man lässt auch wirklich kein gutes Haar an Helge. Ich fasse das mal etwas zusammen. Die Eltern, die mussten noch miterleben, wie das Opfer verunglimpft wird während des Prozesses. Da hat er ja von angeblichen psychischen Problemen geredet, die eine Gutachterin aber allesamt ausräumen konnte. Und teilweise hat er den Eltern sogar ins Gesicht gelacht, während er da saß. Eine Dreistigkeit sei das gewesen. Und dann hat er sogar über eBay noch alle Kleidungsstücke und Schuhe seiner Frau verkauft, sodass den Eltern nichts bleibt als Erinnerung an ihre Tochter. Helge selbst wird als Meister im Lügen, Täuschen und Manipulieren beschrieben, dabei aber ein sich selbst maßlos überschätzender Mann. Er habe den perfekten Mord geplant und auch durchführen wollen, aber sei dann gescheitert an den Ermittlern, an ihrer Hartnäckigkeit und ihren technischen Methoden. Es dauert lange, bis auch die Verteidigung plädieren kann. Eine Richterin ist krank geworden, musste ins Krankenhaus und mittlerweile ist es schon April. 5 Wochen sind vergangen. Die Verteidiger sehen das alles naturgemäß ganz anders und fordern Freispruch für ihren Mandanten. Es gäbe schlicht kein Motiv dafür, dass dieser liebevolle Mann seine Frau ermordet haben soll. Die Richter verkünden dann Mitte April, Helge muss ins Gefängnis. 11 Jahre soll er für den Totschlag von Britta hinter Gittern. Man sieht keine Zweifel darin. Da der Angeklagte aber während des gesamten Prozesses von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, bleibt das wahre Motiv und bleibt auch die Ausführung im Dunkeln. Der Richter wagt dabei eine Interpretation. Etwa 2 Stunden lang erörtert und begründet er das Urteil. Die beiden haben sich ein luxuriöses Haus gebaut und damit einen gemeinsamen Traum verwirklicht. Aber die Hoffnung, dort glücklich zu werden, erwies sich als falsch. Die Harmonie, die viele Außenstehende zwischen den beiden gesehen haben, war nur Fassade. Geld und Besitztümer machen nicht glücklich, auch Britta und Helge nicht. Die Körperlichkeiten werden weniger. Helge sucht Kontakt zu anderen Frauen, findet eine aufregende, eine andere Welt mit vielen Reizen. Doch um sich darin auszuleben, fehlt etwas, beziehungsweise es stört ihn etwas dabei und das ist seine Frau Britta. Statt Rückgrat zu zeigen und sich einzugestehen, es funktioniert einfach nicht mehr. Statt mit seiner Frau zu reden, wählt er den grausamen Weg, sich seiner Frau zu entledigen. Wohl auch aus finanziellen Gründen, denn eine Scheidung ist für ihn finanziell nicht gerade günstig. Und so kostet es ihn ein paar Internetrecherchen etwas Mut, den Preis für einen Multitool- und Zementschleierentferner und er ist geschieden, verwitwet. Vor Gericht zeigt er keinerlei Regung. Er wirkt wie erstarrt, den Blick immer nach links in Richtung des Richters. Der fasst lange und kleinteilig zusammen, was man über 9 Monate in diesem aufwendigen Indizienprozess zusammengetragen hat. Per Ausschlussverfahren ist man dem Urteil und der Überzeugung nach und nach näher gekommen. Nicht aufklären kann man am Ende eine ganze Reihe an Fragen, die bei den Eltern der Getöteten sicherlich für, ich will nicht sagen Erleichterung gesorgt hätten, aber die wenigstens ein Abschließen und einen Abschied ermöglicht hätten. Etwa die Frage danach, wo die Leiche ihrer Tochter ist oder, das müssen wir nach unserem Kenntnisstand ja so nennen, wo die Teile der Leiche ihrer Tochter sind. Es bleibt ihnen nichts, keine Kleidungsstücke, keine Überreste und damit auch kein institutionalisierter Ort der Trauer. Man kann nicht beerdigen, was nicht da ist. Und damit gibt es dann auch kein Grab als Abschiedsort. Ebenso bleibt die Frage offen, wie Britta gestorben ist. Geht es nach der Google-Suche, die man an Helges PC nachverfolgen konnte, dann vielleicht durch Erwürgen? Musste die Frau leiden? Hat sie das Unheil kommen sehen? Oder ist sie hinterrücks attackiert worden? Das wird sich wohl nie mehr aufklären lassen. Und auch die Frage nach dem Warum wird niemand so ganz genau beantworten können. Auch hier sind es nur Indizien und Annahmen. Annahmen, die dem Gericht für ein Urteil reichen, den Eltern aber nicht, um endlich Ruhe finden zu können. Immerhin konnte das Bild einer psychisch kranken Frau, das Helge vor Gericht zeichnen wollte, korrigiert werden. Das Zerrbild hat sich aufgelöst, der Ruf, wenn man so will, konnte korrigiert werden. Und damit endet diese Episode von Abgrundtief. Feedback dazu und Vorschläge für neue Episoden könnt ihr uns wie immer per Mail an audio@vrm.de schicken. Seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Abonniert auch unseren Podcast und damit verabschiede ich mich. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.